Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Eine Stunde Freiheit Podcasts. Wir freuen uns sehr, dich wieder hier begrüßen zu dürfen und wie am Anfang auch immer der Hinweis auf den Disclaimer, dass alles nur zu Ausbildungszwecken, nicht zum Nachhandeln gedacht und vor allem aber keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren, Optionen oder sonstigen. Plus, wenn wir Underlyings besprechen, denen wir direkt beteiligt sind, sagen wir selbstverständlich dazu. Ansonsten sind wir indirekt über Konstrukte wie den MSCI World und Co. vermutlich an fast allen Underlyings dieser Welt beteiligt. Und damit hallo und herzlich willkommen, lieber Dominik. Vielleicht kurz zur Aufklärung, wir nehmen das am Donnerstag, den 16. April schon auf, 11.13 Uhr, damit wir auch einen Zeitstempel haben und das werden wir auch nächste Woche so machen, weil ich die beiden Wochenenden sehr, sehr viel im Einsatz bin. Deswegen danke für deine Flexibilität mal und herzlich willkommen bei einem neuen All-Time-High im SPX. Was sprichst du dazu?
Ja, wieder mal eine wunderbare Einleitung, leider verlässt du mich ja natürlich wieder mal, lasst mich ganz allein im Wind zurück, gehst schon wieder auf große Reise ohne mich. Urlaub steht wieder an bei dir.
Alter, das ist ja Blödsinn, das ist kompletter Blödsinn. Arbeit.
Ob du wirklich produktiv wärst da oben im Norden.
Es ist unfassbar eigentlich, ja.
Ja, willkommen zum Alzheimer. Gefällt meinen Sportpositionen nicht so gut, muss ich ganz klar zugeben. Aber it is what it is. Meiner Ansicht nach nicht rational, also dass wir heute höher stehen als vor 3-4 Monaten. Mit dem, was sich geopolitisch tut, ist für mich halt nicht nachvollziehbar. Aber gut, das ist der Markt. Das sind die Realitäten, die gerade geschaffen werden und dem habe ich mich unterzuordnen. Ob ich das als berechtigt sehe oder nicht, ist sekundär.
Ja, der Markt hat immer recht sozusagen. Gießt uns vielleicht kurz in zwei Bilder, die ich mit dir diskutieren will. Also das zweite dann. Ich teile mal schnell meinen Bildschirm, dass man es auch grafisch schön sieht. Also man ist jetzt hier tatsächlich drüber gegangen über dieses Unterstützungswiderstandsniveau. Gut, das ist jetzt noch nicht gefallen, aber man hat zum ersten Mal, glaube ich, über 7000 Punkten auch geschlossen. Also durchaus ein historischer Tag gestern am Mittwoch. Aber was mir halt aufgefallen ist, wie ich mir das heute früh angesehen habe, ist ein Bild, das mir in den Futures zeigt, dass das Ganze halt mit sehr, sehr wenig Volumen vonstatten geht. Also wir sind weit unterdurchschnittlich vom Volumen her unterwegs im Moment. Ja, also wird jetzt so nicht so von der ganz großen Masse getragen, oder was ist dein Take dazu?
Ja, ich denke auch, dass wir die Marktbreite nicht haben und dass das institutionelle Kapital an der Seitenlinie steht, aus guten Gründen meiner Ansicht nach. Und dass ich mir nur vorstellen kann, dass es Retail getrieben ist, ohne da jetzt irgendwelche das mit Zahlen zu hinterlegen. Ich kann es nämlich nicht backen, die Aussage. Aber ich kann es mir nur so erklären, in Wahrheit. Und wie gesagt, ich bin auf der Seitenlinie, werde das auch weiter bleiben, egal ob wir All-Time-Highs machen oder nicht. Weil das für mich fundamental so nicht tragbar ist und nicht gerechtfertigt ist. Ich kann falsch liegen, der Markt kann sich verdoppeln, verdreifachen und ich liege falsch mit der Aussage. Das kann passieren, aber das ist der Weg, den ich gehe. Also ich bin der Meinung, dass das nicht gerechtfertigt ist.
Ja, also da sind wir beide der Meinung, glaube ich, und dass es halt der Markt komplett ausgepreist hat, dass er den Irankrieg mehr oder weniger, das muss man halt auch am Schirm haben. Und wenn das nicht der Fall ist, weil irgendwann laufen auch die zwei Wochen Waffenstillstand ab. Ja. Und dann wird man halt weiterschauen. Also ich bin sehr gespannt. Ich glaube natürlich, dass es irgendwie weitergehen wird, weil Trump keinen langen Krieg brauchen kann. Das haben wir eh auch schon oft besprochen. Und deswegen wird es wahrscheinlich zu irgendeinem Deal kommen, den halt dann beide sie irgendwie schönreden können. Viel mehr wird es nicht sein, glaube ich.
Ja, ich denke mir halt, jetzt haben wir die Quartalszahlen vom Wirtschaftswachstum in den USA runterrevidiert, drastisch unterrevidiert fürs vierte Quartal 2025. Das bedeutet halt wirklich, dass die Konjunktur am Schwächen ist. Es sind jetzt gerade die Inflationszahlen von der EU-Zone rausgekommen, Anstieg auf 2,6% von 1,9%, also weit weg vom Inflationsziel der EZB von 2%. Bedeutet, man wird mit steigenden Zinsen, das, was wir seit, glaube ich, einem halben Jahr von den Dächern pfeifen, wird passieren müssen, es werden steigende Zinsen kommen müssen, weil man eine kommende zweite Inflationswelle mit steigenden Zinsen entgegenwirken muss von Zentralbankseite her. Die Zentralbank hat nur diese eine Stellschraube, wo sie drehen kann. Und wir laufen in dasselbe Problem, wie wir es in den 70er Jahren hatten mit dem Yom Kippur-Krieg, mit dem Ölpreisschock der 70er, mit dem Vietnamkrieg etc., dass wir da in eine Verknappung der Ölproduktion reinlaufen und dass das halt ein Angebotsproblem ist. Und Angebotsinflation ist eine sehr persistente Inflation. Dementsprechend sehen wir, dass die Importkosten überall steigen werden. Das schränkt die Wirtschaftlichkeit an in einem kapitalistisch sehr, sehr stark auf Profit getrimmtes System mittlerweile und optimiertes System. Ist jede dieser Preisschwankungen ein Kieselstein im Getriebe, der potenziell hinten große Auswirkungen hat. Und wir sehen jetzt diese Woche die ersten Lieferungen auslaufen, die in Europa einlaufen per Schiff. Also die Öllieferungen war jetzt die letzte in Rotterdam, ist jetzt die letzte angekommen, meines Wissens nach. Und danach folgt jetzt mal eine Zeit lang nichts mehr. Und wir werden sehen, wie wir in Europa damit umgehen. Und es wird zu Energielockdowns wahrscheinlich kommen oder, keine Ahnung, autofreien Tagen, was auch immer, wie man versuchen wird, das zu bekämpfen. Aber die Ölpreisschocks ziehen sich durch die Verbraucherpreisindizes, das wird sich nachgelagert erst so richtig entfalten.
Ich habe dir kurz das Fettwortstuhl aufgerufen, während du geplaudert hast. Die Fed signalisiert weiterhin eine Zinssenkung für das gesamte Jahr 2026. Das ist, wenn ich es richtig verstanden habe, zumindest in den letzten Meeting-Minutes so, dass die offizielle Herangehensweise. Wenn man sich es aber anschaut, dann glaubt der Markt nicht mehr so wirklich dran. Wir haben 3,50 bis 3,75 und mit 65,2% Wahrscheinlichkeit bleibt das bis Dezember so. Also ich bin hier an der Sitzung am 9. Dezember und davor ist es ja noch viel größer. Also wir haben da wirklich fast 99% jetzt da im April logischerweise, 99% im Juni. Im Juli wird es dann ein bisschen wackeliger und ja, aber das zeigt auf jeden Fall das Fettwortstuhl hier. Kann ich nur jedem empfehlen, da ab und zu mal reinzuschauen. Und für mich sind halt zwei Szenarien, die ich habe. Das bullische Szenario ist, dass der Ölpreis halt wirklich dann wieder massiv unter die 90 Dollar fällt. Da ist er ja jetzt momentan auch schon, aber das kann ein kurzes Szenario bleiben natürlich. Dass die Kerninflation wirklich nahe am Ziel, am 2% Ziel ist. Bald, da ist sie auch nicht mehr so weit entfernt. Gut, da rechnet man Energie raus, logischerweise. Der Arbeitsmarktbuffer, wenn man die Arbeitsmarktzahlen glauben darf, ist wieder vorhanden ein bisschen. Das heißt, das könnte durchaus passieren. Andererseits, auf der bearischen Seite natürlich, der Markt wollte eigentlich mehr Cuts als nur einen. Ja, also einer ist eigentlich schon eine Enttäuschung und glaube ich, es sind auch vielleicht auch mehr eingepreist, weiß ich nicht. Ja, die Inflation kann hartnäckiger bleiben. Der Iran-Krieg kann wieder eskalieren und das Stagflationsrisiko, was wir auch schon besprochen haben, ist ebenfalls da. Ich sehe halt da, ich weiß nicht, wie du das siehst, aber ich sehe halt da eigentlich nur bullish oder bearish. Ich sehe da kaum einen Mittelweg irgendwie. Siehst du irgendwie einen Mittelweg oder was ist dein Basisszenario?
Es ist der berühmte Tanz auf der Rasiermesserklinge, wie du richtig sagst. Man wird auf einer Seite runterfallen müssen und meistens wählen die Zentralbanken den Weg der Inflation. Also man muss, das ist ja das Problem an Stagflation per se, du musst einen Tod sterben. Wenn du die Zinsen erhöhst, um die Inflationskomponente der Stagflation zu bekämpfen, dann, also wenn du die Zinsen erhöhst, dann würgst du damit die Wirtschaft ab. Auf der anderen Seite, wenn du die Zinsen senkst, und das ist eben die einzige Stellschraube der Zentralbank, wenn du die Zinsen senkst, dann wird das weiter intrinsisch inflationär wirken und die Inflation läuft dir davon. Inflation ist eine regressive Steuer, die auf den Mittelstand am meisten drückt. Das habe ich heute sehr lang und breit in meiner WhatsApp-Gruppe erklärt, wo wir das sehr weit hergeleitet haben, warum der Kapitalismus da in spätkapitalistischen Stadien ist, meiner Ansicht nach. Ja. Wie du richtig sagst, man wird einen Tod sterben müssen und meistens ist es der Weg der Inflation, der gewählt wird, weil du das dem Bürger einfach leichter verkaufen kannst. Und du hast doch gesagt, die Headline Inflation, das ist das beliebte, die Kolben.
So, jetzt ist er weg, der Dominik, Augenblick. So, da ist er wieder kurz rausgeflogen. Headline Inflation war das Thema, Dominik.
Ja, du hast es ja ganz kurz angesprochen, dass die Headline-Inflation und die Core-Inflation, also die Kerninflationsrate, ist ja das beliebte Messziel der Zentralbanken. Für den Bürger ist aber die Kerninflationsrate nicht relevant, weil die Kerninflationsrate um die volatilen Güter bereinigt ist, wie eben Food-Inflation und Energie-Inflation. Und das sind halt die zwei treibenden Kräfte. Die Leute können sich das Heizen und den Strom nicht leisten, weil die Energiepreise explodieren und Essen wird auch immer wieder teurer. Dementsprechend sind das reale, wichtige Faktoren für den Bürger, für den Mittelstand, für die Gesellschaft und die rauszurechnen ist einfach, ja, die Zentralbank kann gerne dann danach Geldpolitik machen, aber das kommt beim Bürger halt nicht an.
Ja, das ist sinnbefreit, sehe ich auch so. Absolut. Ja. Gut, warten wir es ab. Du hast schon das Gesellschaftspolitische angesprochen. Wir haben mal kurz geplaudert, vielleicht magst du ganz kurz den Take nehmen und ein bisschen das, was in deiner WhatsApp-Gruppe da heute Thema war, zusammenfassen und vielleicht deine Meinung nochmal dazu sagen.
Ja, im Prinzip ist ein Artikel gepostet worden zu dem Krieg, was der Krieg die USA kostet etc. Und ich habe halt versucht, das mit den Leuten in der Gruppe herzuleiten bzw. zu erklären, warum das so ist und dass man halt in spätkapitalistischen Zügen versuchen muss, die Wirtschaftsmärkte zu schaffen künstlich. Es gibt nicht umsonst dieses Saying, dieses Narrativ, dass man versucht, Schuldenkrisen mit Kriegen zu lösen. Und das rührt einfach daher, dass man sagt, man braucht neue Absatzmärkte. Wenn der Mittelstand schon die Schuldentragfähigkeit, am Ende liegt es an der Schuldentragfähigkeit eines Systems. Und die Schuldentragfähigkeit liegt am Mittelstand. Der Mittelstand muss die Schulden schultern. Und wenn er das nicht mehr kann, dann muss man realwirtschaftlich irgendwo Nachfrage erzeugen. Wenn die Nachfrage nicht mehr aus dem Mittelstand kommt, weil er schon ausgeblutet ist, dann muss man externe Nachfrage erzeugen, realwirtschaftliche. Das Problem ist nämlich intrinsisch im System verankert, nämlich am Zinseszins. Also Kapitalismus ist ja nichts anderes als die private Bereitstellung von Kapital für die Industrialisierung, für Wirtschaft. Und dafür verlangt man den Zins. Und der Zins, wie wir alle wissen, hat natürlich den Zinseszins zur Folge, was eine exponentielle Funktion ist. Und der Zinseszins, also der Zins und der Zinseszins müssen ja irgendwie erwirtschaftet werden, in der Realwirtschaft. Und die Realwirtschaft wächst halt leider nicht exponentiell, sondern nur linear. Und das führt dann einfach zu dem Problem, dass die Schuldenlast exponentiell wächst und aber nur linear bedient werden kann. Und dementsprechend kann man irgendwann die Schulden nicht mehr tilgen. Das Schuldenproblem explodiert und dann versucht man das halt immer weiter auf den Bürger abzuwälzen, bis der komplett ausgeblutet ist, und dann muss es zu Umverteilungsmechanismen kommen. Es gibt eben diese zwei Varianten. Entweder wird umverteilt oder das System kollabiert, indem es einen Bürgerkrieg gibt oder was auch immer. Und wenn unsere Eliten nicht verstehen, dass sie irgendwann wieder ein Stück vom Kuchen abgeben müssen, um es umzuverteilen, dass das System weitergehen kann, dann wird es irgendwann implodieren. In Form eines Bürgerkriegs oder wie auch immer. Und ich werfe halt unseren jetzigen Eliten vor, dass die so schlecht sind, dass sie mittlerweile nicht mehr verstehen, wie das System richtig funktioniert. Und dass sie nicht verstehen, dass es irrelevant ist, ob sie auf einer 50-Meter-Yacht oder 45-Meter-Yacht schwimmen. Sie müssen nicht in der Mine mit der Spitzhacke arbeiten gehen. Und denen geht es noch immer relativ zur Gesellschaft einfach besser. Und wenn sie das nicht verstehen, dann wird es halt irgendwann eskalieren. Und dann wird der Kapitalismus sich selbst auffressen, weil eben, und da kommen wir wieder zu dem Punkt, das System, dass du kannst das Rad immer wieder am Laufen halten. Du musst nur immer wieder einen Schuldenschnitt machen, weil der Zins ja das Kapital dorthin verschiebt über die Zeit, über die Dekaden, über die Dauer, wo das Kapital verborgt wird. Und dort akkumuliert sich das Geld über die Zeit, und irgendwann ist halt so, und das wissen wir alle, dass ganz wenige sehr viel haben und sehr viele haben nichts. Und wenn das dann wieder irgendwann so weit ist, dass sich die Leute das Heizen nicht leisten können, dass sie sich die Lebensmittel nicht leisten können, etc., dann muss man einfach umverteilen, und wenn das nicht gemacht wird, dann scheitert das System.
Ja.
Das war so die Theorie.
Ja, absolut. Und deswegen haben wir auch beide den US Private Credit Sector sehr am Schirm. Vielleicht kannst du dazu auch ein bisschen was sagen. Du bist ja der Experte drin, weil da ja durchaus, wir haben es schon ein paar Mal angesprochen, aber da ist ja durchaus erhöhte Warnstufe zumindest mal, würde ich sagen.
Ja, im Prinzip, wenn man das jetzt weiterdenkt und sagt, man möchte jetzt wirklich einen Stresstest am System durchführen, wo im System Stress imminent ist und ob das System jetzt wirklich am Zerbersten ist oder nicht, dann muss man halt immer beim weakest link suchen, beim schwächsten Glied in der Kette. Und das ist halt der Schuldner, der dann irgendwann seine Schulden nicht bedienen kann. Das kann man einmal auf der einen Seite machen über die Delinquency Rates, über die Kreditausfallraten, die ja natürlich alle steigen. Also wir sehen das seit Corona, dass massiv Kreditausfälle ansteigen bei Kreditkartenschulden, bei Autoloans, also Carloans, bei Studienkrediten massiv durch die Decke gehen etc., dass sie 30 Jahre überzogen sind mit den Zahlungen, 30 Tage, 60 Tage überzogen sind, 90 Tage überzogen sind. Und dann schlussendlich ausfallen. Und was wir speziell seit 2008 gemacht haben, ist, wir haben den Schattenbankensektor extrem aufgeblasen durch Deregulierung. Wir haben die normalen Banken reguliert und die bankenähnlichen Institute, die keine Banken sind, dementsprechend nicht nach Bankenregulatorien reguliert sind, aber bankenähnlich funktionieren, da haben wir wenig reguliert, und dementsprechend hat sich alles, was nicht finanzierbar ist, nach normalen Kriterien, nach Solvenzkriterien im normalen System, hat sich einfach in den Schattenbanksektor verschoben. Dementsprechend werden dort Kredite vergeben zu 20% an Schulden, die nicht liquide sind etc. Und das bläst sich alles auf. Und das hat man dann wie 2008 in neue Papiere gebündelt. Man hat einfach dann 500 verschiedene Kredite fragwürdiger Liquidität und Solvency gebündelt und hat gesagt, okay, das ist breit diversifiziert, so wie man es einfach 2008 mit den CLOs gemacht hat und so. Und wir stehen jetzt vor nichts anderem, nur dass man halt im Private Credit Sector jetzt langsam anfängt, die Ausfälle zu sehen. Und da gibt es eben neue Papiere, die aufgelegt werden, die Wall Street wettet quasi gegen sich selbst oder gegen einen Subsektor von sich selbst. Und ja, am Ende werden wir dort sehen, wenn es zerreißt. Das ist kein binäres Event. Es wird graduell passieren, aber es kann dann von einem zum anderen großen Geldhaus zu einem binären Event werden, wo man sagt, okay, das Das ist am System kritisch.
Ja, sehe ich auch so. Und deswegen haben wir da auch ein Dashboard in der Programmierung sozusagen, das natürlich dann auch in unser Tool einfließen wird, an dem wir ja noch nach wie vor fleißig arbeiten natürlich. Danke für die vielen Nachrichten übrigens, die dazu gekommen sind. Wir werden es dann natürlich rechtzeitig sagen, wenn man da einen ersten Blick reinwerfen kann, beziehungsweise auch hier im Podcast natürlich vorstellen. Und da steht gelb, erhöhte Wachsamkeit. Bei Verschärfung droht Eskalation auf rot. Also das ist die Warnung, die das Tool im Moment auswirft. Mal schauen, wir werden das auf jeden Fall an euch dann weitergeben, wenn es soweit ist. Natürlich zuerst einmal an unsere Kunden, klarerweise bei dir im Substack, bei mir, bei den Tradehelden, beziehungsweise bei einer Stunde Freiheit und in weiterer Folge dann natürlich auch im Podcast drüber plaudern. Lass uns zum nächsten Thema übergehen, Dominik, nämlich das Thema Gold. Gold ist ja nach wie vor also schön gemütlich jetzt nach oben gehend. Es gab jetzt ein neues Kursziel, $6,000 für 2026 ist diese Woche wieder herausgekommen. Siehst du das auch?
Ja, absolut. Habe ich schon länger $6,000 für 2026. Mein Kurstarget sind ja auch für Ende der Dekade über 10.000. Also ich denke, dass wir 2030 über 10.000 bis 12.000 stehen werden, je nachdem, wie sich entwickelt. Aber ich sage immer so, es ist gar nicht die Frage, ob Gold steigt, sondern wie weit die Währung abwertet. Und ich sehe halt in einem eskalierenden Schuldensystem, sehe ich die Währung nicht aufwerten. Relativ zu anderen Währungen von mir aus, in einem Währungspaar Euro, Dollar, aber absolut zu absoluten Werten, zu Sachwerten, kann sie nur abwerten.
Absolut, ja. Und das trägt natürlich auch dazu bei. $6,000 zu Jahresende, zumindest aus charttechnischer Sicht, weiß ich nicht. Da müsste schneller was passieren, glaube ich. Aber ich sehe es ähnlich wie du. Also Dekadenziel würde ich auch sagen, dass das durchaus passieren kann. Mal schauen, was sich noch so tut auf den Märkten und was sich noch so abspielt hier in den Dingen.
Ja, super. Ich würde bei Gold auch immer sagen, ich schaue gar nicht auf den Goldpreis, weil er für mich komplett irrelevant ist. Für mich ist Gold eine Absicherung, kein Trading-Vehikel. Also ich möchte primär gar nicht, mir ist es egal, ob Gold steigt, sich seitwärts dreht oder fällt, weil für mich muss es in Krisenzeiten funktionieren und das hat es seit 5000 Jahren getan und ich bin sehr zuversichtlich, dass es in Krisenzeiten, wenn es denn wirklich zum Krisenfall kommt, dass ich damit auch eine Sicherheit habe. Das hat es auch bis jetzt bewiesen. Wir haben seit 2022 einen Anstieg von 180% oder 200% in einem Petrock, wie oft genannt wird, einem Ding, was keine Zinsen abwirft. Ich fühle mich sauwohl in Gold und werde das auch weiterhin behalten. Und dementsprechend, das steigt oder fällt, ist für mich jetzt primär mal irrelevant.
Ja, das sehen wir beide ähnlich. Und das passt dann schon. Gehen wir noch kurz zum kleinen Bruder Silber. Da ist ja ein schöner Sprung nach oben jetzt gelungen. Wir stehen knapp vor der 80. Was ist dein Take? Wir haben ja das letzte Mal über Silber geplaudert. Da haben wir beide gesagt, naja, die 55 könnten es schon noch werden. 60-55-Korridor. Hat sich da was verändert in deiner Ansicht?
Nein, eigentlich nicht. Ich bin weiterhin bearish, vor allem Richtung Ende des Monats. Denke ich, dass man weiter unter Druck kommen wird. Es kann natürlich sein, dass sich extrem nach oben auflöst in einem Short-Squeeze-Szenario. Ist jetzt aber nicht mein Basisszenario, dass die Comex jetzt fallen wird, aber es wird zu Druck kommen. Und Cash Settlen, OTC, ist natürlich immer günstiger, umso niedriger die Kurse stehen. Dementsprechend hat man ein Incentive, wenn man dieses Open Interest, was derzeit ansteht an der Comex, wenn man das rausdrängen will, bis in zwei Wochen, dann muss man OTC settlen. Und somit gibt es einen Incentive für sinkende Kurse. Derzeit sehen wir es nicht. Ich denke, es wird noch kommen, die nächsten zwei Wochen. Sollte es nicht kommen, dann wird es halt teuer für die Banken, das zu setteln. Ganz einfach.
Hast du aktuelle Zahlen diesbezüglich?
Ich kann sie aufmachen.
Mach mal auf und ich plaudere dabei über die Banken, weil die Banken haben ja Earnings gehabt. Wir sind ja herzlich willkommen übrigens in der neuen Earnings Season. Wir sind ja wieder mittendrin und die Banken haben super berichtet. JP Morgan Chase, 13% Year-over-Year Zuwachs im Nettogewinn. Dann haben wir Citigroup, bestes Quartal seit 10 Jahren. Dann haben wir Wells Fargo, 7% Year-over-Year. Also die Banken auch extrem bullish. Da ist natürlich Volatilität klar. Das ist gut für die Banken. Das sorgt natürlich für Bankgewinner. Wenn die Leute viel traden, dann sind die Trading Desks beflügelt logischerweise. Kreditzuwachs könnte weiter steigen und ja, das ist natürlich alles, was den Banken da wirklich gefällt. Allerdings gibt es auch warnende Stimmen, zum Beispiel Jamie Dimon beschreibt den zunehmend komplexes Risikoumfeld, was wir auch immer plaudern. Also das ist definitiv vorhanden auf jeden Fall, genau. Komplexes Risikoumfeld. Schön formuliert, finde ich.
Ja, wirklich. Also die Zahlen habe ich aufgeschlagen. Wir sehen da das Open Interest vom Silberkontrakt an der CME, an der CME Group, an der COMEX und sehen hier den Mai-Kontrakt mit 48.370 offenen Kontrakten. Bedeutet nichts anderes, dass man das mit 5.000 multiplizieren muss, weil ein Kontrakt 5.000 Unzen repräsentiert. Bedeutet, das sind jetzt grob über den Daumen 250 Millionen Unzen Silber. die da als Open Interest anstehen. Und am Ende des Monats ist Kontraktende. Das heißt, alles, was am Ende des Monats Open Interest offen bleibt, steht für physische Delivery. Bedeutet, die möchten dann physisches Metall haben. Jetzt liegen in der COMEX, stand gestern, glaube ich, 50 bis 60 Millionen Unzen, physische Unzen, die wirklich hinterlegt sind und zur Auslieferung bereit sind. Bedeutet, wenn mehr als 50 bis 60 Millionen Unzen am Ende des Monats physische Auslieferung beantragen, dann geht es sich einfach nicht aus, die Barren zu liefern. Bedeutet, man müsste diese Zahl, 48.000, müsste man halt runterkriegen auf 10.000, 12.000, so in die Richtung, um im schlimmsten Fall setteln zu können, dann wäre aber auch wirklich die letzte Unze aus der COMEX draußen. Dann würde es kein einziges physisches Metall mehr dort geben. Jetzt versucht man natürlich, wie man hier schön sieht, die Kontrakte wegzukriegen.
Dominik, ganz kurz, du müsstest bitte deinen Bildschirm nochmal freigeben, damit wir es auch sehen.
Okay.
Du bist rausgeflogen vorher, deswegen. So, ja, danke.
Jetzt sehen wir hier diese 48.370 Kontrakte. Ich zoome da vielleicht nochmal rein. Diese 48.370 Kontrakte, die muss man jetzt runterkriegen auf ca. 12.000 bis zum Monatsende. Und man sieht hier, dass man hier schon versucht, die Kontrakte weiterzurollen. Der nächste große Liefermonat ist der Juli. Also man sieht hier, im Juni ist so gut wie gar kein Open Interest. Das wird sich auch nicht ändern. Der große Liefermonat ist dann eben der Juli. Und da sieht man auch schon 49.000 Kontrakte. Entschuldigung. Und man sieht hier 1.649 Kontrakte, die vom Mai-Kontrakt mittlerweile rausgehen. Und das werden aber nur davon 585 gerollt in den Juli. Das heißt, 1.100 Kontrakte werden außerbörslich OTC Cash gesettelt. Das bedeutet, jeder, der einen Kontrakt hält, wird dann von der Bank angerufen. Möchtest du vielleicht Cash haben statt dem physischen Barren? Wir zahlen dir 2%, 5%, 10% mehr. Dafür lass du den Kontrakt fallen quasi. Und dementsprechend ist Cash Settlement teurer als Spotpreis. Und dementsprechend hat eine Bank natürlich einen Incentive, den Preis runterzudrücken, um OTC besser Cash settlen zu können. Weil wenn man es nicht schafft, da jetzt 40.000 oder 35.000 Kontrakte in 2 Wochen Cash zu settlen, OTC, dann reicht die physische Verfügbarkeit in der COMEX nicht für die Lieferung. Und das wäre eigentlich ein eigentlich ist das Cash-Settlement meiner Ansicht nach schon ein Default, weil du kein physisches Metall bekommst, sondern Papiergeld. Und das geht nur so lange gut, solange die Industrie nicht die treibende Kraft ist, die das nachfragt oder in dem Ausmaß anfragt, weil sie damit was produzieren muss. Und genau, das heißt, wir müssen da 35.000 Kontrakte Cash-Settlen in 2 Wochen. Ich bin gespannt.
Das heißt, die COMEX muss Daumen drücken, dass die Rezession kommt und nicht so viel physisches Silber angefragt wird. Ne?
Ja, das wäre natürlich für die Silbernachfrage entspannend und für die COMEX genauso. Ja.
Super. Gut, dann hätten wir die wichtigsten Themen für heute durch. Hast du noch irgendwas am Schirm, was wir noch besprechen könnten?
Nein, in Wahrheit war es das. Spannende Woche wieder vor uns, hinter uns und nächste Woche vor uns. Ich bin, wie gesagt, weiterhin auf der Seitenlinie, werde dort auch sitzen bleiben. Und schauen wir das Ganze an, weil für mich die Märkte einfach derzeit zu schwer zu bedienen sind. Ich widme mich da unseren anderen Projekten, unseren Softwareentwicklungsprojekten mit voller Liebe und Herzblut. Und ja, nächste Woche sind wir sowieso in Zypern. Da freue ich mich auch, wenn ich nicht an die Börse muss, sondern wenn ich das ein bisschen genießen kann dort und mit dir mit einem guten Glas Wein am Strand anstoßen kann.
Das werden wir auf alle Fälle tun. Sehr gut. Dann vielen Dank, dass du dabei warst. Wir freuen uns natürlich, wenn du den Kanal abonnierst, wenn du die Glocke aktivierst, wenn du den Podcast am Podcast-Player deiner Wahl abonnierst natürlich auch und wenn du uns einen Kommentar hinterlässt, beziehungsweise wenn du Themenvorschläge hast, worüber wir plaudern sollen, schick uns das auch sehr gerne, am besten bei YouTube als Kommentar oder bei Spotify als Kommentar oder auf eine Stunde Freiheit. Da kannst du dich natürlich auch anmelden. Link ist in der Videobeschreibung beziehungsweise in den Shownotes. Und damit vielen Dank. Viel Erfolg und bis nächste Woche. Auch da erscheinen wir dann am Donnerstag. Ciao, ciao.
Ciao.